Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 170. Glaube ich. Kann sein, dass wir uns da ein bisschen vertan haben. Aber an meiner Seite ist der Marc. Wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Wir haben langsam aber sicher Weihnachtsstimmung.
Ja.
Und ich sehe die ersten Häuser, die ihre Weihnachtsdeko raushauen. Und ich finde das ganz gut. In den Supermärkten gibt es jetzt schon Valentinskarten dementsprechend.
hast du denn schon Spekulatius gekauft oder Lebkuchen?
Ja, schon ganz lange. Spekulatius, Marzipankugeln, alles Mögliche, alles schon am Start, natürlich.
Sehr gut,
Mandeln,
sehr gut. Richtig gut. Ja, ich habe mich noch gewehrt, aber ich glaube, so langsam muss ich auch mal an den Spekulatius-Wahn wiederkommen. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern um fabelhafte Magic the Gathering-Themen. Heute haben wir, ich sag mal, das Glorious Finale der Magic 30th Anniversary Edition, die ganz wirklich auf jeden Fall ausverkauft wurde, laut Wizards of the Coast, und da vorhin ja noch arg Werbung für gemacht worden wurde. Dann reden wir natürlich über Jumpstart 2022. Da haben wir uns mal wieder hingesetzt und haben uns die Top 3 Spoiler bzw. Previews jeweils rausgenommen und das zu einer Top 6 zusammengewurstet. Und dann zu guter Letzt reden wir schon noch ein bisschen über Magic Arena und einer neuen Explorer Anthology, wo wir schon ein paar vielversprechende Karten drin haben. Zu guter Letzt, wenn wir Zeit haben, natürlich das Ask Us Anything, der Weg zu euch hier, von euch hier in den Podcast, wo wir eure Frage beantworten können. Und das bringt uns auch schon zu dem Punkt, dass wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun über Twitter, über Discord, über Instagram. Alle Links hierzu findet ihr in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Genauso, wenn ihr das hier auf YouTube schaut, abonniert uns doch, liked uns doch. Das hilft uns zu wachsen und weiterzukommen und generell auch bei Spotify gerne folgen und keine Folge mehr verpassen. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, geht das auch über patreon.com/gamery und dort kriegt ihr als kleines Dankeschön den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt, sobald er fertig ist. Aber damit aus dem Weg würde ich sagen, legen wir doch mal los mit dem ersten Thema, und zwar Magic 30th Anniversary Edition. Sollte es unter den Hörenden noch irgendjemanden geben, der das noch nicht mitbekommen hat, was das ist? Magst du einmal noch kurz zusammenfassen, was es denn genau ist und was so der gängige Kritikpunkt ist an der ganzen Sache?
Also, es ist der größte Bullshit, den man das hier rausgepult hat. Tatsächlich ist die 30 Jahre Anniversary-Version eine Beta-Reprint inklusive Reserved-List-Karten in Boostern, wo ein Booster umgerechnet 250 Euro kostet. Mhm. Und der Clou dabei ist, es sind halt keine richtigen Reprints, weil es sind halt nur Proxys.
Ja.
Und dafür so viel Geld zu verlangen für einen Proxy-Duel, was man nirgendwo spielen kann, außer vielleicht Commander,
ja.
Spannend.
Ja, es war vor allen Dingen dieses Ding, dass man wirklich für 4 Booster $1,000 zahlen muss. Ich habe mal geguckt, jetzt wo der Verkauf quasi online gegangen ist. Ich glaube, war im Euro sogar noch ein bisschen mehr. Ich glaube, es war mehr so im Bereich 1.150 oder sogar. Also noch mal eine ganze Schippe obendrauf. Wobei das eigentlich umrechnungskursmäßig überhaupt keinen Sinn macht. Aber dennoch, es war jetzt im Verkauf und aber vorher hatten wir noch ein kleines weitere Debakel, weil nicht nur ist dieses Produkt schlimm genug, dass auch wir schon gesagt haben, dass es ein neues Low von Wizards of the Coast Seiten aus ist. Nein, sie haben, als sie gemerkt haben, okay, die Magic Community ist nicht so begeistert, wir gehen mal zu Yu-Gi-Oh! Community hin und fragen da mal vorsichtig an und versuchen da Influencer zu finanzieren, die dann in ihrer Community ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen. Das hat dahin resultiert, dass ein YouTuber mit dem Namen Ruxin34, ich weiß nicht, ob der größte Yu-Gi-Oh!-Tuber ist oder so, auf jeden Fall hat er ein Video dazu gemacht. Er wurde, wie gesagt, von Wizards of the Coast angefragt, hat gesagt, hey, möchtest du ein bisschen Geld haben und dieses Produkt und würdest du es vorstellen, aufmerksam machen, dass man es halt eben kaufen kann. Und er hat sich einfach nicht adäquat informiert über diesen Shitstorm, der bereits über das Produkt quasi da außen hin stand. Und er hat es dann einen Tag später runtergenommen, nachdem das geflutet wurde von negativen Kommentaren, und hat dazu ein Entschuldigungsvideo gemacht und möchte jegliche Zusammenarbeiten und Verknüpfungspunkte mit Wizards of the Coast kappen. Wie siehst du die Reaktion? Hätte er sich besser vorbereiten sollen oder ist das was so ein bisschen heimtückisch geplant ist, vielleicht von Wizards of the Coast da auf Leute zu gehen, die jetzt nicht die größte Ahnung haben von der Materie?
Ja, ich finde es ziemlich mies. Was einfach daran liegt, dass ich finde, Wizards of the Coast weiß, was sie da machen. Sie wissen, was für ein Quatsch sie da wirklich in der Hand haben. Und ja, sie haben halt nur die Chance, irgendwelche Leute zu finden, die halt irgendwie nicht so im Game sind.
Hm.
Und es wäre okay, wenn sie das nur bei einem gemacht hätten.
Ja.
Aber es sind ja ganz, ganz viele Leute, die rausgegangen sind und gesagt haben, hey, ich mach Pokémon oder ich mach anderen Yu-Gi-Oh-Kram. Und ich wurde auch angefragt.
Ja.
Und das ist halt das, was ich so richtig schlimm noch daran finde, dass halt da wirklich einfach nicht nur einer, sondern in der breiten Masse Leute, naja, diesen Quatsch aufgedrückt bekommen haben, die gar nicht wissen, was sie da machen.
Ja, absolut. Und das ist halt wirklich was, das finde ich halt auch sehr komisch. Im Endeffekt hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob sie gucken einfach, wer in der Trading Card Bubble noch so da ist und wollen vielleicht auch gerade mit Pokémon so ein bisschen so ein, ja, Logan Paul Retro-Hype irgendwie lostreten, nur halt jetzt mit einem neuen, sehr teuren Produkt. Und ich bin mir aber auch nicht sicher, wen wollen sie denn da erreichen? Also Yu-Gi-Oh! Spieler oder Spielerinnen oder Sammler, die vielleicht in der Vergangenheit Magic gespielt haben, aber jetzt Yu-Gi-Oh! Spielen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das so viele Leute sind. Oder meinst du, sie wollen wirklich full-on die Collector-Typen, die quasi unabhängig vom Spiel Karten sammeln, irgendwie ansprechen?
Davon bin ich ausgegangen. Ich gehe davon aus, dass sie wirklich einfach die Leute, die einfach Collectible-Card-Games haben wollen, denen es egal ist, ob es Flesh and Blood, Yu-Gi-Oh! Oder sonst was ist, das einfach machen wollen. Beziehungsweise halt da auch einfach andere Leute zu treffen, die halt auch nicht so viel Ahnung haben. Weil es sind ja nicht nur die YouTuber, die nicht so viel Ahnung haben. Es ist ja wahrscheinlich auch deren ihre Audience.
Ja.
Wir haben unsere Audience, alle Leute, die uns hören, gewarnt, dass das Ding Quatsch ist und wirklich, dass man das nicht unterstützen sollte. Aber wenn die das nicht wissen und sagen, hey, das ist ein cooles Produkt, ich habe das aufgemacht, es gibt jetzt gerade zu kaufen für $1,000 und alle sagen, oh, $1,000 ist eine Menge Geld, aber das ist ein Collectible und es wird bestimmt teurer und es wird bestimmt voll krass.
Ja.
Ja, dann ja, wird es halt problematisch, weil dann kaufen die Leute es wirklich.
Ja. Ja, das ist echt ein spannender Punkt mit dem Verkaufen und dazu kommen wir jetzt. Das ist, ich weiß nicht, ob du auch auf dem Newsletter von Wizards of the Coast bist, aber es ist auf jeden Fall noch mal eine E-Mail herumgelaufen von wegen, hey, in einer Stunde geht's los. Jetzt kannst du die 30th Anniversary Edition kaufen. Und ich bin einfach aus Interesse auf die Seite gegangen. Aber zu dem Zeitpunkt, das waren ungefähr eine halbe Stunde später, war das Produkt auch schon wieder offline genommen. Wobei die Produktseite gesagt hat, es ist halt sold out. Das ist dann nur noch der Betrag quasi da, den hätte man zahlen können. Und wer dann auf Twitter geguckt hat, der wurde mit einem Tweet konfrontiert von Wizards Magic, also von dem Magic the Gathering Twitter-Account, der besagt, the 30th Anniversary Edition Sale has concluded and the product is currently unavailable for purchase. Thanks to everyone who joined us today. Also es wurde in der breiten Community auch schon, ich meine, Cardboard Crack hat dazu einen Comic gemacht, so instant, als es rauskam. Und jeder fragt sich so, wenn das Produkt ein Erfolg wäre, wenn dieses Produkt tatsächlich sold out, alle Leute rushen in den Store und holen sich das da raus, dann wär's doch nicht so, so komisch verklausuliert formuliert worden, oder? Was ist dein Gedanke zu dem ganzen Verkaufsthema?
Ich find's interessant, weil die Secret Lair zum Beispiel, die für die 30. Anniversary die Secret Lair Kalender sagen, bei dem haben sie es auch nicht ausgepronounced und denken, oh, es war so schnell sold out. Nein, es wurde nicht announced. Ich will da jetzt keine, es ist, ich spekuliere komplett, aber das klingt für mich nach totalem Quatsch.
Ja.
Und alles, was mit diesem Produkt zusammenhält, macht Wizards of the Coast aktuell so anfällig für irgendeinen Quatsch und es ist so ein Mist.
Ja, ich bin vor allen Dingen gespannt, also Information, also das, was wir jetzt halt sagen, du hast eben schon gesagt, wir spekulieren jetzt einfach mal in den Raum rein, weil die offizielle Informationsseite ist jetzt abgebildet. Man geht auf die Seite, es sagt sold out. Man guckt auf Twitter, sie sagen, der Sale has now concluded. Der Rest ist jetzt einfach nur reine Spekulation, was da im Hintergrund ist. Also entweder, also Variante A, es ist tatsächlich ausverkauft. Dann ist aber irgendwie diese Formulierung komisch, weil ich habe mal in der Vergangenheit geguckt, und das war auch was bei Reddit aufkam. Als, erinnerst du dich noch an die War of the Spark Mythic Edition?
Yes.
Ja, das war ja auch so ein Wizards Online Only, damals noch mit eBay in Zusammenarbeit, quasi verkauftes Produkt. Und da sah der Tweet zur Ankündigung, als es quasi verkauft wurde, so aus, dass sie geschrieben haben, due to the overwhelming response, we sold out the War of the Spark Mythic Edition orders earlier today. Und dann sagen sie noch weiterhin, we've partnered with eBay to ensure affected customers are contacted. Also im Sinne von, da ging irgendwas schief, man musste im Nachhinein die Leute kontaktieren, die was gekauft haben, aber eigentlich kein Produkt hätten bekommen sollen. Und allein auch da wieder die Formulierung, the overwhelming response, we sold out this product. Ich habe das Gefühl, das auch schon häufiger gelesen zu haben. Und da diese komische Formulierung, the sale has not concluded and this is currently unavailable. Heißt es, dass es dann irgendwann wieder available sein wird? Heißt es, dass es nie wieder unavailable sein wird? Dieser Punkt mit currently, glaubst du, sie schrauben da so ein bisschen mit dem Online-Store und sagen, okay, wir wollen den Schein erwahren, dass es jetzt gerade ausverkauft wurde und wir nehmen das in einer halben Stunde wieder offline, weil der Andrang nicht da war? Oder was für ein, ist das ein Marketing-Trick oder sind sie einfach nur komplett verwirrt und wissen nicht, was sie tun sollen?
Ich glaube, sie versuchen einfach nur hiermit irgendwie sich zu retten und machen es dabei nur noch schlimmer. Sie sind für dieses Produkt so hart in Angriff genommen worden. Es wurde so hart auf ihnen wirklich rumgeritten für dieses Produkt. Zu Recht. Absolut zu Recht. Und jetzt hinzugehen und sagen, oh, die Community hat das so schnell ausgekauft. Das ist wie Kickstarter, die eigentlich eine Mille brauchen, aber sagen, oh, wir wollen nur 100.000 und dann so, boah, wir haben unser Goal erreicht binnen 10 Sekunden oder binnen 20 Minuten. Das ist genau derselbe Kickstarter-Quatsch. Es ist einfach, die Leute haben jetzt gehypt, die Leute sind jetzt gehypt, man kriegt die Dinger wahrscheinlich demnächst auf irgendwelchen, ich weiß nicht mehr, wie die Dinger heißen, nicht Command Fest, sondern irgendwie auch nicht Grand Prix, auch nicht
Magic Fest. Magic Cons.
Stimmt, auf den Magic Cons hinterhergeschmissen wahrscheinlich, alle sagen, oh, voll krass, das war sold out, das will ich jetzt auch haben, Fear of Missing Out und so weiter und so fort. Also es ist, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Ding irgendeine Art von Ausverkauf hat.
Ja, also ich meine, was es auch schon gab, und das haben auch schon andere YouTube-Kanäle oder Podcasts auch schon gezeigt, es gibt tatsächlich Listings für Confirmed Pre-Orders, die das einfach 1:1 geflippt haben für einfach den doppelten Preis in Dollar. Die Frage ist, oder der Langzeittest, wie erfolgreich jetzt Anniversary Edition ist, meiner Meinung nach zeigt sich das jetzt in den nächsten Monaten. Weil sollten jetzt auf dem sekundären Markt diese Listings von $2,000 von diesen Anniversary Edition Sachen immer weiter online gehen und immer weiter verkauft werden, dann wissen wir, dass da tatsächlich eine Nachfrage ist und dass dieses Produkt tatsächlich gefragt war. Sollte es aber so sein, dass irgendwann diese Listings abgewandelt werden zu von $2,000 zu $1,500, okay, $1,200, okay, $1,000, einfach nur um die Kosten wieder reinzunehmen und dann vielleicht sogar noch darunter droppen, dann haben wir, glaube ich, ein sehr klares Zeichen, dass ja viel zu viel im Umlauf ist. Vielleicht Leute, die es tatsächlich gekauft haben, ich nehme mal an, es ist zum Großteil einfach ja Scalper bzw. Flipper, die das halt einfach 1:1 wieder online stellen wollen. Ich glaube, dann können wir erst mit Sicherheit sagen, ob das jetzt ein erfolgreicher Sale für Wizards of the Coast war. Auf der anderen Seite, das haben ja auch schon unter anderem halt Rudy, aber auch eben auch andere YouTuber schon gesagt, rein logisch durchdacht, wie weit ist dieses Produkt sinnvoll für zum Beispiel jemanden, der Power 9 sammelt oder der Reserved List Karten sammelt? Eigentlich null, weil $1,000 auszugeben, da kriegst du schon echt ein paar Reserved List Karten. Und gerade wenn man dann dazu geht, das eben zu flippen oder weiter zu verkaufen für dann 2.000, wer soll das denn überhaupt kaufen? Also dieser Flip-Prozess funktioniert ja auch nur, wenn es dann auch noch eine Kundschaft gibt, die es für diesen Preis auch kaufen würde. Und dann bist du halt safe in dem Bereich, wo du dir Power-9-Karten in einer nicht so geilen Condition kaufen kannst. Aber dann bist du halt schon im Markt für the real deal. Und das ist für mich dieses große Argument, warum ich nicht glaube, dass dieser Verkauf, dass das Produkt ausverkauft ist. Also ich glaube einfach nicht, dass es dafür einen Markt gibt für so teure Proxy-Karten, die vielleicht Potenzial haben könnten, in Anwendungen zu finden in, keine Ahnung, Vintage, Commander, wenn man unbedingt damit irgendein was spielen will, aber auch da ist ja so viel Bulk dabei. Also ein Großteil der Alpha-Beta-Karten sind ja auch nicht gut. Also das sind ja wirklich nur die Power 9 und die Dual Lands, die man wirklich haben will, oder?
Ja, außer man kriegt halt wirklich so einen Sammler, der halt alles haben will. Es gibt da bestimmt noch so ein paar Sachen, die noch ganz cool sind. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Man will Power haben, man will Duals haben und Power ist im Commander nicht mehr spielbar.
Ja.
Weil ist illegal. Darf man nicht spielen. Ja. Und dann sind es nur noch die Duels. Und dann weiß ich nicht, wie sinnvoll so ein Produkt einfach ist. Hm. Also ich finde es, das Produkt müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das Produkt von vorne bis hinten ist einfach Bullshit. Das ist Quatsch. Und das, was sie daraus machen, dieses Marketing-Gedöns, was sie gerade durchfahren, macht es nur noch schlimmer.
Ja, absolut. Und das Gute auf jeden Fall, dass der Verkauf jetzt schon vorbei ist, ist für uns, wir können das Thema beerdigen. Vielleicht schauen wir halt wirklich noch mal, wenn es noch mal irgendwelche Sachen gibt, im Sinne von, wie verhält es sich im sekundären Markt? Gibt's Lieferprobleme? Also solche Sachen werden wir natürlich irgendwie darüber berichten, wenn es nennenswert ist. Aber Anniversary Edition ist jetzt offiziell vorbei. Und das ist auf jeden Fall eine positive News, die ich hier rausziehe, dass wir uns nicht mehr um 1.000 Euro Proxys irgendwie unterhalten müssen. Es sei denn, sie kommen jetzt um die Ecke und sagen, Arabian Nights 30th Anniversary Edition. 4 Booster für 1.000 Euro. Mm. Aber das hoffen wir jetzt einfach mal nicht, dass das der Fall ist. Aber wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass die Anniversary Edition ausverkauft ist? Gab's genug Verrückte, die sich da hingesetzt haben und sagen, okay, 60 zufällige Proxys für 1.000 Dollar, die schnabuliere ich mir und die schön, da gebe ich jetzt mal schön mein Weihnachtsgeld noch mit aus? Oder glaubt ihr, dass das alles ein bisschen komisch ist und dass hier Wizards of the Coast an der Stelle Schadensbegrenzung betreibt? Schreibt's uns gerne in die Kommentare. Wir ziehen mal weiter zu Jumpstart 2022. Zweite richtige Jumpstart, wenn man so sagen möchte. Also das vollwertige Boosterprodukt, was kein Add-on zu einem Standard-Set ist. Ja, kommt jetzt auch schon bald. Ich glaube, Release ist diese oder nächste Woche irgendwann. Das ging jetzt auch wieder ultraschnell mit den Previews und dann dem nächsten Produkt raus. Für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben, was Jumpstart denn ist, was ist denn das Grundkonzept von Jumpstart und warum ist das cool oder warum nicht?
Jumpstart sind Booster, wo 20 Karten drin sind. Davon sind ein paar Länder und ein paar sind Karten aus dem Set.
Ja.
Normales Jumpstart sind vorgefertigte Packs, die immer gleich sind, mit einer Menge Variationen, also die immer gleich sind, in Anführungsstrichen, weil das erste Mal hatten wir immer so, ich glaube, maximal 2 Versionen von einem Pack. Dieses Mal haben wir, glaube ich, bis zu 5 Versionen von manchen Packs, manche nur 1 Version, was ich echt cool finde. Und naja, dann nimmt man 2 dieser Booster, mischt die zusammen, hat ein Limited 40 Karten Deck mit genug Ländern, mit genug Spells, mit genug Kreaturen, hoffentlich. Und hat dann irgendwelche lustigen Kombinationen, wie, keine Ahnung, Katzen, Drachen oder Jays, Zombies. Und das ist halt schon ganz cool gewesen damals, leider Gottes, durch Distribution und Ähnliches wirklich schwierig gewesen, dran zu kommen. Und das hoffen wir, dass dieses Mal anders. Wie gesagt, nichts wechseln mit den Jumpstart-Boostern aus den Editionen aktuell.
Genau, aus den Brothers War und Dominaria United Jumpstart Packs. Die sind dann so ein bisschen mehr wie die früheren Theme-Booster, also eine Rare aus dem Set und dann noch eine farbspezifische Rare und das war's eigentlich. Aber ich freue mich tatsächlich wirklich sehr auf das Jumpstart 2022 Thema hier, weil ich glaube wirklich das Gefühl, dass wir wirklich ein paar sehr, sehr interessante Kartendesigns haben für Commander, für vielleicht auch Legacy. Unterm Strich aber auch sehr schöne und sehr notwendige Reprints an manchen Stellen auch mit drin haben. Wo natürlich auch wieder der Fall ist, das Set ist insgesamt, ich glaube, 860 Karten schwer. Also du hast die hohe Varianz schon angesprochen. Also wenn man da das eine weiße Soldier-Deck hat, dann ist das nicht gleich dem nächsten weißen Soldier-Deck. Also da gibt's noch mal verschiedene Variationen mit drin. Aber wir haben uns mal die Top 3 Previews pro Nase quasi rausgesucht und werden die mal durchgehen. Was ist denn deine erste Karte, über die du sprechen möchtest?
Meine erste Karte ist gleichzeitig das, was wir das letzte Mal auch schon hatten, für die Leute, die den letzten Podcast nicht gehört haben. Wir haben im Jumpstart 2022 eine Menge Anime-Artwork.
Yes.
Und vor allem haben wir eine Menge Waifu-Artworks.
Ja.
Und dieses Mal ist es eine Karte, die ich ein bisschen anders rausgesucht habe. Und zwar ist es kein Waifu-Artwork, was schon mal interessant ist. Und zwar ist es der Marrow Jivery.
Rijera.
Irgendwie sowas. Ja, es ist auf jeden Fall ein Mehrvolk. Ja. Ein guter Mehrvolk. Spielt man, hat man im Mehrvolk gespielt, Dramana 2-2 und andere Mehrvolks kriegen bloß 1-1, heißt Mehrvolk Lord. Und immer wenn man Mehrvolk-Spell castet, kann man anderes permanentes tappen oder enttappen, was sehr, sehr mächtig ist, um gegnerische Kreaturen wegzuhalten.
Ja.
ist schon gut.
Und auf jeden Fall.
Hier haben wir auf jeden Fall ein Anime-Artwork, was nicht so Waifu ist. Das fand ich dabei ganz cool. Und deswegen, ja, es ist ein cooler Reprint, nicht die teuerste Karte, aber sie haben eine wirklich, wirklich coole Karte dahinter.
Absolut. Und vor allen Dingen, ich sag's mal so, wie es ist der Kontrastprogramm zu Catgirls, es ist einfach Fish Daddy. Also, wenn der nicht mal ein attraktiver Fisch ist, dann weiß ich aber auch nicht. Also, ja. Ich find's schön, dass sie tatsächlich, weil wir hatten ja am Anfang, letzte Woche hatten wir so ein bisschen die Befürchtung, dass mit Magnifying Glass, dem Whirler Rogue und noch jemandem, ich glaube Balan oder so, haben wir, glaube ich, irgendwie nur Anime-Girls gehabt. Und jetzt haben wir halt hier zumindest so ein bisschen auch ja, die männliche Seite repräsentiert. Und ich fand es halt so witzig, weil er auch so steht wie so ein Beach-Model. Im Artwork. Oh, ja. Und ja, wie du sagst, das ist eine Murfolk-spielbare Karte. Nicht eine irrelevante Karte auf jeden Fall. Und dann halt eben das schöne Artwork. Das ist ja auch das mit diesen Anime-Artworks. Je mehr sie auf einer Karte sind, die spielbar ist, desto mehr gewinnt auch die Karte an sich. Was glaubst du denn eigentlich? Glaubst du, diese Anime-Artwork-Karten werden deutlich teurer sein als die Originalversion der jeweiligen Karten? Oder glaubst du, das ist so ein bisschen wie die Transformers-Karten, von wegen man hat am Anfang irgendwie mehr erwartet, aber an sich sind die dann doch nur bei ein paar Cent?
Ich vermute, es sind wie die Transformer-Karten, weil sie werden häufig sein. Es ist nicht so, dass sie irgendwie eine Special-Version haben, die nur in allen 50, in jedem 50. Pack drin ist, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, sind sie in jedem Pack davon drin. Das heißt, wenn ich mehr Erfolg bekomme, bekomme ich diesen Sugar Daddy. Mhm. Und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Fairies bekomme, dann bekomme ich eben den Spellcatcher Sprite, dem Anime-Artwork. Und weil das so ist, gehe ich davon aus, dass die nicht so viel teurer sein werden. Vielleicht aber sogar günstiger wie die Original-Artworks, weil man darf auch nicht vergessen, nicht jeder mag diese Artwork.
Das stimmt, das stimmt. Das haben wir auch in vielen Kommentaren unter dem letzten Video gehabt, dass halt die Anime-Artworks, ich fand die ja auch nicht so super geil, im Sinne von, die sind mir ein bisschen zu cutesy. Und ich habe dann später noch mal drüber nachgedacht, was mich eigentlich daran stört. Und weißt du, was mich daran stört? Es fühlt sich so ein bisschen an von wegen, wir haben Yu-Gi-Oh! Zu Hause. Also von wegen, es sind keine Charaktere, die man wiedererkennt. Es sind keine Sachen, wo du irgendwie sagst, ah ja, okay, das soll jetzt der und der darstellen, wie bei manchen Planeswalker, die dann wiederum cool sind im Anime-Look. Das ist halt einfach nur in dem Fall. Das Artwork könnte halt auch einfach von sowas sein wie Zelda Breath of the Wild oder so. Oder halt von anderen Anime-inspirierten, in diesem Fall Fisch-, Menschen-, Meervolk-Kreaturen. Und die schreien halt nicht so Magic. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, wo mir das einfach fehlt, diesen Wiedererkennungswert einfach, glaube ich.
Ja, es ist schwierig, weil es halt wirklich viele, viele Sachen gibt. Sie sind sehr generisch, das ist richtig. Ich finde es halt ganz cool, dass sie verschiedene Stile haben, aber ja, alles in allem muss man halt sagen, es passt teilweise halt immer noch nicht mehr wirklich in die Decks rein, aber das sind Magic-Spieler mittlerweile gewohnt, mit 50 Millionen Rahmen und 30 Millionen Artworks zu spielen, dementsprechend.
Das stimmt auf jeden Fall. Dann kommen wir doch mal zu meinem ersten Pick für heute. Auch ein Mehrerfolg. Vor allen Dingen in diesem Fall ein Reprint von der Karte, wo wir, glaube ich, damals auch gesagt haben, dass wir uns nicht sicher sind, wie häufig man die überhaupt reprinten können. Und das ist auf jeden Fall ein Weg. Und zwar Sivaloon of Sea and Sky. Das ist die 3-Mana, 3-4 Legendary Creature Mehrerfolg God, zuletzt gesehen in Modern Horizons 2. Dem Mythic-Slot an diesem Stelle. Und ich finde die halt sehr gut. Und ich weiß gar nicht, Merfolk wird auch tatsächlich gerade in Modern, hat so ein kleines Revival, oder?
Modern habe ich tatsächlich nur ganz kurz gesehen. Im Legacy sehe ich es halt hin und wieder mal.
Okay, cool.
Aber es ist auf jeden Fall wieder ein bisschen da. Modern Horizons 2 hat es ein bisschen nach vorne gepusht. Es ist nicht das stärkste Deck, aber es ist halt ein ganz gutes Deck. Es ist konstant, es ist ganz witzig, es hat Counter, es hat Blau. Und so schlecht ist es nicht. Und hier eine Modern Horizons 2 Karte, die ein bisschen Value hat, reinzunehmen, warum nicht?
Auf jeden Fall. Und ganz kurz, was die Karte noch macht, ist, wenn this creature has indestructible as long as you control at least two other Merfolks, also will andere Merfolks mit im Spiel haben, dann whenever this creature attacks, draw a card und other creatures you control have ward. One, das heißt, wenn du ein anderes Mehrvolk auf deiner Seite targeten möchtest mit einem Spell, muss man eins mehr zahlen, sonst wird der gecountert. Also eigentlich ein sehr schönes Support-Piece, ein bisschen Protection für sich selbst, wenn man halt, sagen wir mal, Turn 1 ein Mehrvolk spielt, Turn 2 ein Mehrvolk spielt, dann sie, Turn 3 hat sie Indestructible, aber sie gibt halt auch eben anderen so ein bisschen diesen Talia-Taxing-Effekt so ein bisschen obendrauf. Mit 3 Mana vielleicht ein bisschen teuer, aber trotzdem sehr schön, sehr schöne Karte. Ich glaube auch, einer der beliebteren Kommandeure für eventuelle Commander-Decks.
Ja, maybe.
Aber was ist denn dein nächster Pick?
Als nächstes habe ich eine Karte rausgesucht, auch hier Reprint, auch tatsächlich ein Reprint, was wir jetzt neulich, glaube ich, schon mal hatten, weil es halt in
Double Masters.
In Double Masters drin war, weil es in dem im als Promo rausgekommen ist, in den Secret Lair Drops. Und ja, aber trotzdem eine Karte, die man nicht genug oft genug daheim haben kann.
Ja.
Und zwar Panharmonicon. Panharmonicon ist auch wieder mal keine teure Karte, aber eine Karte, die gerade für Commander-Spieler, soweit ich weiß, immens cool ist. Und ich habe sie damals geliebt zu spielen. Und es war wirklich, wirklich cool. Weil, naja, was die Karte macht, ist ein 4-Mana-Artefakt, die sagt, wenn ein Artefakt oder eine Kreatur ins Spielfeld kommt und das eine triggerte Fähigkeit auslöst, dann können wir die Fähigkeit probieren. Beziehungsweise ein Additional Time triggern.
Ja.
Was ziemlich cool ist, weil das heißt, wir können zum Beispiel, wenn Kreaturen ins Spiel kommen und wir dürfen uns zwei Länder aus dem Deck suchen und sie getappt ins Spiel bringen, dürfen wir das zweimal machen. Was schon echt mächtig ist.
Absolut, absolut. Also Panharmonicon ist für mich so ein, ja, so ein Commander-Classic. Weil es gibt sehr wenige Decks, wo Panharmonicon komplett sinnlos ist. Auf der anderen Seite gibt's aber auch eine ganze Menge Decks, die eben diesen Effekt suchen und halt eben so häufig kopieren wollen, wie es halt eben geht. Und da hast du dann, keine Ahnung, ich musste gerade an Reflector Mage denken, bounced einfach direkt zwei Sachen, so Talias Lieutenant, einfach zwei Counter werden verteilt und so weiter. Und durch diese, dadurch, dass es auch eben auf Artefakten drauf liegt, hat man das halt nämlich auch noch mit sowas wie Golden Egg oder sowas.
Yes.
Das Enters the Battlefield Draw Card, du ziehst halt zwei Karten. Und dann bist du halt nicht nur bei einem Cantrip, sondern direkt auch bei einem Plus Eins. Und das ist halt super relevant. Und ich glaube, Panharmonicon-Spieler, die freut das, freut, wie du schon meintest, jeder Reprint davon. Ich brauche auch unbedingt noch meine Kopie für Commander. So ein ETB Matters Commander-Deck muss auf jeden Fall noch gebaut werden. Ich glaube, das ist unfassbar viel Spaß, das zu spielen. Und ja, freue ich mich doch auch über den Reprint an der Stelle.
Absolut.
So, dann ja, kommen wir doch mal zu der obligatorischen weißen Kreatur, die ich natürlich immer in meinen Top 3 drin habe. Und zwar diesmal eine neue Karte. Ja, eine neue Karte, ich muss gerade noch mal nachschauen. Und zwar haben wir hier Argros Kos Eternal Soldier. Ein wiederkehrender Charakter, aber eine neue Karte. Für 4 Mana ist es ein 3-4 Legendary Creature Spirit Soldier mit Wachsamkeit. Und im Text, whenever Argros Kos Eternal Soldier becomes the target of an ability that targets only it, you may pay ein generisches oder ein Boros-Hybrid, also insgesamt 2 Mana. If you do, copy that ability for each other creature you control that ability could target. Each copy targets a different one of those creatures. Also ganz kurz gesagt, ich spreche es mal in Feather aus. Du targetst eine deiner Kreaturen und du kopierst diesen Effekt für jede andere Kreatur auf deinem Spielfeld für eben 2 Mana, die du dann extra zahlst. Und du kannst aber nur jede Kreatur maximal einmal targeten. Und es ist im Endeffekt, stellt euch vor, wenn ihr einen Flicker-Effekt habt und ihr wollt nur eine Kreatur damit schützen, schützt ihr damit quasi alle, wenn ihr dann eben die 2 Mana extra zahlt. Genau. Was ist deine Meinung zu diesem Argros Kos Eternal Soldier?
Ich mag Argros Kos, weil er ist halt die Figur aus Ravnica. Was ich super interessant fand, weil er wurde uns als so ein bisschen der Haupt Protagonist in den Büchern vorgestellt. Und Achtung, Spoiler, 10 Sekunden nach vorne schmeißen. Er stirbt halt in den ersten 50 Seiten.
Ja, wobei das nicht wirklich ein Spoiler ist, weil wir reden hier von einem Geist als Karte.
Ja, und vor allem reden wir von einem Buch von vor 20 Jahren.
Ja, okay.
Das ist auch fair. Aber grundsätzlich ist es so, ich finde es einfach großartig. Deswegen mochte ich diesen Charakter so. Weil ich habe mir immer davon geträumt, so einen Film zu drehen und alle Leute so als Blockbuster einzuladen und zu sagen, okay, das ist der Film, das ist der Hauptprotagonist, Headshot tot.
Sehr schön.
Okay, Film vorbei. Und sie haben das einfach gemacht in diesem Buch. Es war einfach großartig. Und naja, dementsprechend Charakter cool. Karte finde ich auch ganz nett. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir so einen Effekt haben. Mhm. Aber ich glaube, das erste Mal in Weiß. Es gab in Zendikar gab es mal sowas Ähnliches mit irgend so einem Goblin.
Mhm.
Aber es ist ganz nett und es ist auch von der Statline her ganz nett, weil es ein 4 Mana 3-4er ist, ein Spirit, man kann was machen und es ist halt wirklich cool, weil er weiß und rot ist. Das heißt, wenn ihr den als Commander nehmt, hat er die Farbidentität weiß-rot. Damit könnt ihr beide Farben spielen.
Ja.
Solltet beide Farben spielen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe das vor allen Dingen, weil ich habe ja eben schon Feather the Redeemed erwähnt. Yes. Meine absolute Lieblingskarte, mein Lieblingscommander. Und ich, da passt er natürlich auch perfekt rein. Also Feather will im Endeffekt deine Kreaturen targeten mit verschiedenen Spells. Hier kriegt man extra Usage raus. Das heißt, mit Agros Cost kann man den sogar noch in eine andere Richtung gehen. Wobei zum Beispiel mein Feather-Deck ist sehr Voltron, also eine Kreatur. Und die pumpst du halt jede Runde voll, kriegst die Spells wieder auf die Hand. Hier könntest du tatsächlich ein bisschen weiter gehen und halt wirklich so eine ganze Armee aufbauen von Kreaturen, die halt irgendwas machen, wenn du sie targetst oder die Prowess haben oder sonst irgendwas. Da gibt's ja auch nicht genug, also gibt's ja nicht wenige von. Und deine ganzen Cantrip-mäßigen 1-2-Mana-Spells werden halt umso mächtiger und kann man halt eben erweitern auf die gesamte Mannschaft. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Karte, die ich definitiv im Blick habe bei Jumpstart. Ich hoffe, sie wird häufig gezogen, dass ich mir die schön auf Cardmarket bestellen kann, weil das wäre interessant, sich nochmal das Featherdeck anzugucken und ihn damit irgendwie zu integrieren. Nicht als Commander, aber als einer der 99.
Absolut.
Genau. Was ist denn deine letzte Karte für heute?
Ja, also am liebsten hätte ich ja wieder Preston reingenommen, weil Preston einfach ein Hase ist und wir brauchen mehr Hasen. Aber den habe ich letztes Mal schon erwähnt. Dementsprechend gibt es bei mir diesmal keine weiße Karte. Das ist, ich glaube, Premiere. weil wir ansonsten ja sehr weiß und weiß-rot-lastig sind.
Ja.
Oder weiß-blau. Und dieses Mal habe ich eine Karte rausgesucht, die auch gleichzeitig die Buybox-Probe ist. Mhm. Und zwar Kibo Oktabi Prinz. Das ist ein 3-Mana 2-2 Legendary Monk Noble. Und er hat halt Tappen, jeder Spieler kriegt einen farblosen Artefaktspielstein namens Banane. Und den kann man opfern, um für ein rotes oder grünes Mana und 2 Leben bekommen. Sehr cool, weil hier haben wir einen rot-grünen Commander, auch wenn er nur grünes Mana kostet. Mhm. Und haben wir den?
Das habe ich mich auch gerade gefragt, weil eigentlich ist ja die Farbidentität nur auf der Banane drauf. Also in der Theorie sollte er ja eigentlich grüne Identität haben. Mhm. Wobei ich nicht weiß, wie genau die Regeln sind bei Commander, weil Farbidentität ja sich auch davon abspiegelt, was halt in der Rules-Text drin ist. Und das ist technisch gesehen im Rules-Text drin, auch wenn der Effekt eigentlich auf dem Artefakt liegt.
Das ist das Spannende. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich werde es auf dem Discord wahrscheinlich auflösen.
Sehr gut, sehr gut.
Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, oder auf dem Discord kommen und dort nachschauen. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt oder in den Shownotes. Sehr gut. Und immer wenn ein Artefakt, das der Gegner kontrolliert, in den Friedhof gelegt wird, dann kriegt der eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur, für jeder Affe und jeder Ape und jeder Monkey. Das ist halt, also, das ist im Deutschen halt wirklich schwierig. Weil der Unterschied ist für uns halt nicht wirklich so krass.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo der Unterschied genau liegt bei uns zwischen Ape und Monkey. Aber der existiert wahrscheinlich.
Sicherlich. Ich bin da echt nicht drin in der Beschreibung.
Ich auch nicht.
Aber Ape und Monkey, ja, das ist so ein bisschen. Ach, ich kann nicht mal auf Englisch den Unterschied sagen. Es sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Wesen. Aber
das eine ist halt wirklich ein Affe-Affe und das andere ist eher so Richtung Menschenaffe.
Ja, okay.
Das kann sein. Du hast ja auch Kurt the Ape, also Kurt the Menschenaffen.
Ja.
Aber halt, was genau, wo genau die Unterschiede sind, müsste ich mal nachgucken. Habe ich tatsächlich nicht getan, tut mir leid.
Alles
und gerade an Kurt finde ich es halt zum Beispiel ein bisschen schade, weil den wird man nicht spielen können, weil der ist halt rot. Nein, vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht.
Und jedes Mal, wenn Kibo angreift, muss der Verteidigungsspieler einen Artefakt opfern.
Ja.
Was halt ganz witzig ist, man kann ihn halt tappen, kann beiden Spielern einen Token geben. Wenn der Gegner das Ding nicht benutzt, greift man halt an und der muss es halt opfern. Also er wird es wahrscheinlich für einen Mana opfern, um 2 Leben zu bekommen.
Ja.
Wenn er keine anderen Artefakte hat. Und das ist eine sehr spannende Karte, wie ich finde. Es sind einige Kniffe dabei, einige Tricks. Und es ist ein Affen-Commander.
Ja.
Also Ape- und Monkey-Commander.
Ja, total. Es ist auf jeden Fall viel da zu entziffern in seinem Text. Aber auch lustigerweise im Artwork. Ich mag halt, dass er so drauf ist und dann so in dem Gebüsch sich noch 2 weitere Affen verstecken. Das ist sehr, sehr witzig.
Das ist korrekt. Ich finde halt auch die Buybox-Promo tatsächlich auch sehr, sehr hübsch.
Oh, das Artwork muss ich mir auch mal angucken. Ach ja, genau, da macht er sich gerade auf den Weg. Oh, da sieht er aber sehr, sehr Disney-mäßig aus, der Affe.
Yes, deswegen finde ich es tatsächlich sehr, sehr cool. Es erinnert mich sehr stark an Dschungelbuch.
Ja, sehr cool, ja. Aber tatsächlich, ich finde schon fast die letzte Zeile Text am interessantesten, gerade für Commander, weil whenever this creature attacks, defending player sacrifices a creature. Wir haben Mana Rocks, wir haben Solringe, wir haben zur Not Treasure und halt zur allergrößten Not, wenn es sonst nichts zu sacrificen gibt, eben noch Bananen, die man geben kann. Aber ich finde fast schon, das ist ziemlich krass, dass du ein repeatable Artifact-Removal-Effekt auf einem Commander hast, der darüber hinaus halt eben noch Value generiert, entweder halt diese einmaligen Mana-Rocks generiert, aber ach, nee, die sind ja gar nicht für dich.
Sind für alle.
Die sind für, each player creates. Nee, dann kannst du dich ja auch quasi selbst damit rampen.
Und das Interessante ist, immer wenn einer dann das Ding benutzt, und das gerade im Commander, wenn mehrere Leute am Tisch sind, kriegen halt alle deine Affen +1/+1.
Das ist schon krass, ja. Das ist halt wirklich, wirklich sehr krass. Aber alleine, wenn man den in den 99 spielen würde von einem generischen grünen oder roten, das müssen wir ja noch herausfinden im Discord, kann man den halt eigentlich auch als Artefakt-Removal spielen, oder?
Mhm.
Das ist schon irgendwie ein krasser Effekt. Und der wird halt selber noch größer. Also ich find den echt spannend. Also zum einen natürlich eine super witzige Karte. Ne? Monkey Noble ist immer witzig. Und vielleicht kann man den auch dann in Zusammenarbeit mit anderen Monkeys zusammenspielen und den Gegner unter Pressure setzen, während er die ganze Zeit seine Artefakte sacrificen muss.
Ja, auf jeden Fall spannend.
Definitiv. Dann, eine Karte haben wir noch. Eine nicht weniger spannende Karte. Und zwar haben wir Auntie Blight Bad Influence. Eine 3-Mana, 2 generische und eine rote Legendary Creature Devil Advisor mit 2/2 und Fliegen. Und dem Text: Whenever a source you control deals damage to you, put that many 1/+1/+1 Counter on Auntie Blight Bad Influence. Und dann für 2 Mana kann man sie tappen. Remove x11 Counter from Auntie, deals x Damage to any target. Also im Endeffekt ist das halt so eine Warum schlägst du dich selber Commander-Karte, wo du dich quasi für kleine Mengen oder auch größere Mengen selbst Schaden zufügen möchtest, zu dir selbst als Spieler, damit du Auntie eben weiter bestücken kannst mit 1-1 Marken, vielleicht sogar da Doubling-Effekte noch drauf hast, damit sie doppelt so viele 1-1 Marken bekommt, um dann unter Umständen eben entweder Creature Removal zu begehen oder halt eben andere Kreaturen oder andere Spieler direkt zu One-Shotten. Ich finde dieses Kartendesign, das ist halt das, was ich meinte am Anfang mit Jumpstart bringt sehr interessante Kartendesigns in die Runde.
Yes.
So dieses Mono Red Hurt Yourself ist halt schon irgendwie was sehr Spannendes. Und natürlich müssen wir das Artwork hervorheben. Ich find's genial, dass sie so auf der Schulter von einem anderen Charakter sitzt und so ins Ohr flüsterst, so, schlag dich doch selber. Ich kann dann noch mehr Schaden machen. So, und ich würde mir fast schon wünschen, dass das irgendwie Partner im With hat. Und dann gibt's noch eine Alternative dazu, die heißt irgendwie Good Influence oder so.
Genau, das war ich auch gerade überlegen. Also, das fände ich wirklich, wirklich cool, wenn sie das gemacht hätten.
Ja.
Und einfach so die gute Seite auf der anderen Seite hätten sitzen lassen.
Genau.
Also, das hätte ich tatsächlich hart gefeiert. Die Karte selber ist ganz nett, finde ich. 3x2/2 fliegen, das ist halt schon ganz cool. Und so mit Damage machen ist schon ganz nett. Und am Ende des Tages ist es halt, gerade wenn es der Commander ist, halt immer noch ein fliegender, ziemlich dicker Bieter.
Der vor allen Dingen auch ziemlich groß werden kann, ne? Also. Yes.
Und in Rot gibt's ja genug Möglichkeiten, sich selber ein bisschen Schaden zu pingen oder ähnliches.
Ja.
Das ist jede Runde mehrfach. Und was ich so krass daran finde, ist, das ist ja nicht once per turn.
Ja.
Das heißt, wenn ich wirklich hingehe und sage, ich krieg einen Schaden, kriegt das Ding halt entsprechend viele +1/+1 Marken. Und das finde ich schon ziemlich krass.
Oh ja. Das ist vor allen Dingen auch so ein bisschen diesen Tanz mit den Lebenspunkten, die man wahrscheinlich da tanzen muss, wie bei Death's Shadow. So im Sinne, wo du dann halt versuchen willst, dich so weit wie möglich runterzunehmen. Wobei auch regelmäßig das ja so ein bisschen, also von den Rules her, auch schwierig ist, weil zum Beispiel Fetchländer, das würde ja nicht dazu zählen, weil es quasi dadurch, dass es eine Kosten ist, weil du, ne, pay one life, ist es ja life loss und kein Damage, der da generiert wird, richtig?
Genau, es ist pay life. Pay life würde nicht funktionieren.
Genau, aber zum Beispiel sowas wie City of Brass, wo du dann quasi Schaden nimmst oder ne, City of Brass deals 1 Damage to you, das wäre dann wieder einer +1/+1 Marke, die hier auf die Auntie Blight draufkommt. Ja, ziemlich, ziemlich cool. Ich find's sehr witzig. Das ist so eine Karte, ne, das schreit einfach Commander im Sinne von, welche Karten gibt es, die das abusen? Irgendwie jeder kriegt 4 Schaden oder so und man selbst kann aber dann nochmal 4 Schaden verteilen und damit irgendwie einen Finisher machen. Und ich meine, wie du schon sagst, auf dem absoluten Floor. Also das Mindeste, was die Karte machen kann, ist eben 2/2 Flieger in der Command Zone, die man immer und immer wieder casten kann.
Yes, genau.
Sehr, sehr interessantes Kartendesign. mal kurz abschließend zu Jumpstart 2022. Ist es ein Set, woran du Interesse hast? Ist es was du dir holen würdest oder was du spielen möchtest? Wie stehst du Jumpstart 2022 gegenüber?
Also spielen möchte ich auf jeden Fall. Ich habe Bock da drauf. Ich möchte ein bisschen was casual machen. Ich liebe Jumpstart tatsächlich. Ihr könnt mich mit Draft oder Seal tatsächlich fast schon jagen, wenn ich dafür Jumpstart spielen kann. ich finde es wirklich cool, auch mit verschiedenen Boostern, mit verschiedenen Preissachen. Das ist wirklich nett. Und es macht einfach Spaß.
Ja.
Brauchen tue ich es jetzt nicht unbedingt, weil ich eigentlich keine Karte daraus brauche. Aber alleine für Feelgood, das ein paar Booster davon zu haben und einfach mal Runde spielen zu können, so wie ich es mit dem ersten Jumpstart auch gemacht habe, werde ich wahrscheinlich ein bisschen was holen.
Ja, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, weil ich glaube, entweder durch die Brothers War und Dominaria United Jumpstart-Sets oder halt allgemein über diese Product Overload, über die wir ja schon drüber gesprochen haben, merke ich, dass halt eben Jumpstart 2022 einfach nicht so gehypt wird, beziehungsweise, dass die Leute nicht so viel Bock drauf haben auf das Set, wie es eigentlich verdient hätte. Also nur Jumpstart 2022 in Isolation betrachtet, ist es ein sehr, sehr gutes Set. Es ist wahrscheinlich nicht so stark wie das erste, aber das muss es auch nicht sein. Meiner Meinung nach reicht es komplett aus, zu sagen, hey, wir machen daraus ein eben always available Jumpstart, ein hochwertiges Jumpstart-Produkt, wo du halt eben Reprints hast, die du in Commander verwenden kannst, wo du neue Designs für Commander eben haben kannst. Wie Akros Kos oder Auntie Blight, womit du mitarbeiten kannst, oder halt auch Kibo. Und viel mehr muss es eigentlich nicht sein. Also deswegen, ich bin komplett zufrieden mit dem, wie es halt ist. Ja, es ist ein bisschen groß. Ja, es ist schade, dass es zum Beispiel auch nicht auf Magic Arena kommt. Das heißt, viele Karten davon werden wir halt dann auch nur in Commander und vielleicht Legacy sehen. Aber da schauen wir einfach mal, was da so die Zeit sagt. Und ich hoffe, dass, wenn ihr Interesse an Jumpstart habt, dass ihr hier zugreift und nicht bei Brothers War oder eben Dominaria United, auch wenn es tempting ist, weil es deutlich günstiger ist, aber trotzdem. Aber wie seht ihr das mit Jumpstart 2022? Ist das ein Set für euch? Seid ihr überladen von den ganzen Produkten? Was sagt ihr zu den Reprints und was sagt ihr zu den neuen Karten? Alles gerne in die Kommentare oder ins Discord. Wir ziehen mal weiter zu unserem allerliebsten Online-Klienten, was Magic the Gathering angeht, und zwar Magic the Gathering Arena. Ein nicht kontroversenfreies Programm, was jedoch im Moment, ja, ich würde fast sagen, so mehr positive News sammelt als negative aktuell. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich es auch aktuell gerade nicht spiele, deswegen ist es auch fein. Wir haben ein paar Informationen bekommen in einem monatlichen Ankündigungsstream von Weekly MTG, wo sie ein paar Sachen angekündigt haben. Viele Sachen halt eben, die schon bekannt waren, die wir auch schon benannt haben. Aber auch eben ein Sneak Peek von der Explorer Anthology 2, das da angekündigt worden ist. Was zum Teufel sind denn Anthologies und warum sollte man sich die denn mal anschauen?
Anthologies sind tatsächlich kleine Bundle, in denen halt Karten, die es gerade bei Explorer beziehungsweise auch bei Historic oder also früher bei Historic halt sonst noch nicht in einem Set gab und wahrscheinlich auch nicht als Booster kommen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche dieser Karten spielen wollt und ihr keine Wildcards habt, werdet ihr nachher mit Wildcards dafür zahlen müssen, weil es sind meistens nur Limited Times, wo diese Sachen halt verfügbar sind. Und dann zahlt ihr mit einer gewissen Menge an Geld oder Gold, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Dafür habe ich Arena lange nicht mehr gemacht.
Ja.
Am Anfang war es zumindest auch mit Gold. Wenn ihr besser wisst, dass es vielleicht kein Gold ist, schreibt es bitte mit Kommentare. Und dann wissen wir das auch. Aber ich glaube, es ist auch mit Gold und halt Geld. Und dann kriegt man ein Playset von jeder Karte, die in dieser Anthologie drin ist. Und das ist dieses Mal interessant, sag ich mal.
Ja, also Explorer, noch ganz kurz zu dem Format, damit wir auch alle auf einem auf einer Stelle sind. Wir kennen und wir lieben ja alle das beste Constructed-Format in Magic, Pioneer.
Legacy?
Fast. Pioneer eben, das quasi alle Karten beinhaltet seit Return to Ravnica, was da erschienen ist. Das beinhaltet eben neue Standard-Releases, exkludiert Modern Horizons und andere Masters-Produkte. Alle Karten, die halt eben in der Zeitraum gedruckt worden sind, sind da eben legal. Und es hat halt ein sehr schönes, mid-rangiges, aber auch trotzdem leichtes Combo-Field, was sich einfach sehr schön spielt in Paper. Davon gibt's eine digitale Variante, die quasi sagt, okay, Magic Arena hat noch nicht alle diese Karten. Wir packen jedoch alle Karten, die Pioneer-legal sind, in ein Format in Magic Arena. Und das kann man quasi wie in Paper spielen. Also so ein bisschen es ist vergleichbar mit Pioneer, aber nicht hundertprozentig Pioneer. Und um das eben aufzufrischen, hat man sich überlegt, sich von dir erwähnte Anthologies eben auszudenken mit Karten, die bestehende Decks in Explorer erweitern oder neue Strategien möglich machen. Davon hatten wir schon mal eins und das war so ein bisschen kritisiert, weil da gefühlt wieder mehr Commander bzw. Historic Brawl Sachen drin waren als wirklich Explorer Sachen. Aber wir haben auch noch nicht alle Karten gesehen von der Anthology, aber die Karten, die wir gesehen haben, sind schon mal vielversprechend. Wir haben zum einen Fiery Impulse, ein Einmaler Instant, was 2 Schaden macht, oder wenn du Spell Mastery hast, also 2 oder mehr Instants im Friedhof hast, macht das 3 Schaden stattdessen. Dann haben wir Eidolon of the Great Revel, Mono Red All-Star, in auch vielen anderen Formaten. Der wird auch in Legacy gespielt, oder?
Sicherlich.
Ein 2-Mana 2-2 Enchantment Creature Spirit, was immer, wenn ein Spieler ein CMC 3 oder weniger Spell castet, 2 Schaden schießt. Dann haben wir Cursor of Kruphix, ein 3-Mana 2-4 Centaur, der eben die Top-Karte revealed den Spieler spielen lässt. Und man kann eben eine Landkarte davon runterspielen, wenn es eben ein Land ist. Und immer, wenn ein Land ETB't, unter unserer Kontrolle bekommt man ein Leben. Ja. Sator Wayfinder, 2-Mana 1-1, der sich die obersten 4 Karten anschaut und davon eine Landkarte revealen lässt und der Rest kommt in den Friedhof. Dann haben wir Wastes, ein neues Basic Land Type, was, by the way, jeder Spieler umsonst kriegen wird, weil es ein Basic Land, also das ist standardmäßig drin. Wir haben Mutawald, das beste Creature Land im Format, zumindest in Pioneer. Einfach ein Land, was für farblos tappt und für 1 Mana aktiviert werden kann und zu einer 2-2 Kreatur mit allen Kreaturtypen werden kann.
Mhm.
Dann haben wir noch Thought-Not Seer, ein 4 Mana Eldrazi für 4-4, der, wenn er reinkommt, kannst du einem gegnerischen Spieler in die Hand gucken und eine Non-Land-Card davon exilen. Und wenn er das Spielfeld verlässt, zieht der Gegner eine Karte. Und zu guter Letzt haben wir Reflector Mage, 3 Mana 2-3. Wenn der ETB beat, kann eine andere Kreatur dem Gegner auf die Hand gebounced werden. Und der Owner dieser Karte kann in dem nächsten Zug nicht die Karte mit demselben Namen spielen. Das waren die Karten, die bisher bekannt sind, die bisher angekündigt worden sind. Was hältst du von der Auswahl? Ist es diesmal besser gelungen oder glaubst du, da fehlt immer noch ein bisschen was?
Ich finde sie tatsächlich ganz gut. Thoughtnotseer ist ganz nett. So langsam alle Eldrazis reinzubekommen, ist schon ganz gut.
Ja.
Eidolon of Great Reveal, gerade für die Roten und Burn-Matchups, richtig gut. Reflector Mage und Mutawald für Humans. Talia ist, glaube ich, auch schon drin.
Ja.
Spätestens ja seit
Midnight Hunt.
Crimson Vow.
Crimson Vow, sorry.
Fire Impulse, jetzt so. Curse of Kruphix und Satyr Wildfire geben halt sehr coole Länder-Decks vor oder Self-Mill-Deck oder ich kann nachschauen, was es ist. Und der Kruphix ist halt, der Curse of Kruphix ist halt auch echt nie verkehrt.
Ja, absolut. Und gerade, ich find's halt spannend, wenn man sich anguckt, wo die quasi die Paper oder die Pioneer-Äquivalente sind. Eidolon of the Great Revel, auf jeden Fall Mono Red. Ist bei weitem nicht das beste Format oder das beste Deck im Format, gerade was auch Aggro-Decks angeht. Und lustigerweise spielen aktuell auch die Pioneer-Decks gar nicht mehr Mono-Red, also Eidolon of the Great Revel in Mono-Red. Da geht's dann mehr in so eine, wie heißt nochmal, Embercleave-mäßige Strategie. Aber trotzdem auf jeden Fall ein sehr High-Value-Print hier für Arena. Sator Wayfinder ist tatsächlich spannend, weil es eine der Karten ist, warum Abzan Greasefang eben Abzan Greasefang ist und halt nicht Esper oder eine andere Farbkombination. Weil du hier halt mit 4 Karten in den Friedhof legen kannst und dabei halt deinen Land-Drop eben fixen kannst zur Not. Reflector Mage, du hast es auch schon gesagt, ist halt eben für die mehrfarbigen Human Decks, also das ist eigentlich das Argument, da in Azorius zu gehen, mit eben einem effektiven zweiten Removal Spell Option, neben dem Brutal Cathar. Und halt eben Mutawald, ja, beste Creature Land im Format, definitiv. Und tatsächlich hatten wir halt bei der letzten Anthology auch wenig Gutes zu verlieren. Da haben wir immer sehr viel gesagt, was halt eben fehlt. Und hier ist zumindest das Positive, dass sie hier den Fokus auf neue Decks legen, anstatt auf die bereits beliebten yes. Explorer-Decks. Also wir haben hier keinen Support oder wenig Support für eben die Rakdos-Midrange-Decks. Wir haben ein bisschen was mit den Phoenix-Decks im Sinne von Fiery Impulse. Aber hier werden hoffentlich neue Deck-Archetypen beziehungsweise neue Farbkombinationen für Deck-Archetypen schön eingefädelt. Und das ist doch eigentlich erstmal was grundsätzlich Positives, oder?
Ja, es ist halt das, wie sie es machen sollten. Sie sollten halt langsam sich alles da reinbringen und weiterverfolgen. Mhm. Und am Ende des Tages, haben sie hier jetzt mal playable Karten drin.
Ja, definitiv. Ich bin vor allen Dingen tatsächlich, was Arena angeht, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich schon ein bisschen sehe, dass es schon cool wäre, Explorer mal mehr eine Chance zu geben. Ich bin aber mit Explorer in einem ganz weirden Verhältnis, weil ich kenne halt einfach Pioneer. Ich liebe Pioneer, ich mag das Metagame, ich weiß, was da gespielt wird und ich spiele da gerne diese Vielfalt an Karten. Und ein Format zu haben, was wie Pioneer ist, aber in letzter Konsequenz irgendwie anders ist, keine Ahnung, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie eine Legacy-Variante, wo aber einfach so ein paar Staples nicht drin sind, weil sie da nicht legal drin sind. Und irgendwie fühlt sich das komisch an. Ist es irgendwie nachvollziehbar? Ist es irgendwie nachvollziehbar, dass ich nicht so excited für Explorer bin, als ich es ursprünglich war?
Ja, ich finde es absolut nachvollziehbar, weil Pioneer besticht eben dadurch, dass Pioneer pioniert.
Ja.
Und nee, kein Pioneer-Light. Es ist, ja, viele Leute gerade jetzt, die Modern-Leute werden jetzt aufschreien und sagen, oh, es wäre voll toll, wenn wir nicht so viele Sets im Modern hätten. Hm. Gerade bestimmte Modern-Ryzen-Sets. Aber grundsätzlich muss ich halt sagen, es ist halt, ich finde, es ist halt super slow und gerade in dem Bereich, wenn man sich anschaut, dass in diesem Ankündigungs-Weekly-MTG-Stream wurde ja auch gesagt, dass es mehr SpielerInnen gibt, die Alchemy spielen als Explorer.
Ja.
Und
das tut weh.
Das verstehe ich halt überhaupt nicht, weil Alchemy ist halt echt Müll.
Ja.
Und Explorer ist halt zumindest okayisch, weil es halt playable ist. Aber das zeigt halt, warum Explorer so langsam rumdrüppelt und halt nur ganz langsam so ein bisschen was an Informationen und Content und sonst was für Explorer kommt.
Ja.
Obwohl Explorer eigentlich das, gerade bei den beiden, coolere Format.
Ja, in der allgemeinen Auswahl von Magic Arena-Formaten ist, glaube ich, Explorer mein Lieblingsformat sogar. Obwohl ich es halt eigentlich, also ich spiele halt, wie gesagt, aktuell kein Arena und ich glaube, du ja auch nicht. Und Explorer ist halt so ein bisschen das, wo ich mich am ehesten noch sehe, dass ich da mich immer reinarbeite. Das scheint so ein bisschen wie halt eben Pioneer abhängig davon zu sein, was eben für Strategien schon da sind. Ich weiß, dass Greasefang sehr beliebt ist, ich weiß, dass Rakdos sehr beliebt ist, aber einfach nur, weil da die starken Karten eben im Klienten sind. Und andere Strategien, ich glaube, es mangelt immer noch an ein mehrfarbiges Spirit-Deck. Mehrfarbige Humans, die haben halt jetzt zumindest den Reflector Mage mit reinbekommen. Und irgendwie ist es halt dann so, man wartet dann mehr auf die, bis man dann vollwertige Pioneer-Decks spielen kann, in aber einen Meta, was ja auch immer noch nicht vollwertiges Pioneer ist. Und das ist halt, ja, es ist ein weirder Moment. Und was du halt eben schon meintest, Alchemy ist beliebter als Explorer. Ich finde den Vergleich, also sie haben es nicht so im Endeffekt gesagt, sie hatten eine sehr interessante Graphen, wo sie quasi die Beliebtheit der prozentualen Spieler so quasi übereinander haben. Und das beliebteste Format war bei weitem Standard. Danach kam Historic, danach kam Alchemy. Und also zwischen Historic und Alchemy ist aber locker 30%. Also das ist ein richtig weiter Unterschied nochmal. Und dann ist quasi Alchemy und Explorer rein, was jetzt die 60-Karten-Formate angeht. Historic Brawl jetzt mal nicht dazu gerechnet. Und ich find's halt spannend, weil ich kann's mir eigentlich nur damit erklären, dass sie halt Alchemy so unfassbar gepusht haben. Weil sie ja natürlich, sie haben ja Sets, die gar nicht standardlegal sind, mit reingenommen. In diesem Standardformat plus. So, dann hat jeder Spieler irgendwie einen Alchemy-Draft gratis bekommen, gratis Booster bekommen, teilweise die Rewards auf Alchemy ausgelegt. Und trotzdem ist es nur ein bisschen besser als Explorer. Also das kann man ja auch irgendwie so drehen. Und das finde ich halt irgendwie spannend. Auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass Alchemy jetzt mal so langsam dem Stecker gezogen wird. Wobei, ja, ich warte auch bei Arena so ein bisschen auf noch mal eine große Ankündigung, auf eine große Neuerung, wo man irgendwie sagt, okay, jetzt lohnt es sich auch noch mal einzusteigen. Ich weiß nicht, hattest du da auch mit einem Wiedereinstiegspunkt? Hast du überhaupt das Bedürfnis, noch mal Arena zu spielen? Oder ist das eher
absolut gar nicht
vorbei bei dir?
Ist das einfach gerade jetzt durch die Möglichkeit, dass wir halt wirklich easy Paper spielen können,
ja,
sehe ich halt absolut keinen Grund mehr, irgendwie das zu machen,
ja,
ehrlich.
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir hadert es auch nur, ich habe ab und zu einfach mal so Momente, wo ich dann denke, ach ja, ich könnte eigentlich mehr Magic in der Woche spielen, wenn ich mir Magic Arena nochmal zuschalten würde. Aber ich glaube, wenn ich es machen würde, würde ich es halt nochmal in so einem Selbstexperiment im Livestream oder sowas versuchen, wo ich dann wirklich sage, okay, ich gebe jetzt hier, keine Ahnung, 50 Euro mal aus und guck mal, wie weit ich komme, mir ein Human Stack zu bauen oder so. Aber ja, das ist zumindest die News erstmal mit Magic Arena, die kompletten Anthology-Karten und auch, was da noch angekündigt wurde, mal wieder für ein neues Alchemy-Set, weil Brothers War Alchemy fehlt jetzt noch. Das bringen wir euch dann, wenn es angekündigt worden ist. Das war jetzt in diesem Fall nur noch ein kleiner Sneak Peek, um was angekündigt zu haben. Und in dem Sinne natürlich die Frage an euch. Wie empfindet ihr den Status von Explorer und Alchemy auf Arena? Wie freut ihr euch auf die Anthology? Sagt ihr, das reicht euch noch nicht und ihr müsst noch mehr Anthologies haben? Oder sagt ihr, hey, so langsam wäre mal wieder ein Remastered Booster-Set immer eigentlich ganz nett? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ich würde sagen, wir machen mal noch ein, zwei Fragen Ask Us Anything, oder? Yes,
auf jeden Fall.
Sehr gut. Ask Us Anything, eure Fragen hier im Podcast beantwortet. Wenn die Leute denn Fragen da draußen haben, wo müssen sie sich denn melden, bis sie ihre Frage hier bei uns hören können?
Ziemlich einfach. Unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu unserem Discord-Server. Auf unserem Discord-Server haben wir Bereiche für Communities oder auch für Radio Ravnica selber und ganz tolle Ligen, by the way, also für
definitiv. Turniere.
Sehr, eine sehr, sehr coole Community. Aber dort findet ihr auch den Bereich Ask Us Anything. Im Bereich Ask Us Anything könnt ihr uns eine Frage stellen. Ja. Hier nochmal der Hinweis, bitte eine und nicht verschachtelte mehrere Fragen hintereinander. Und auf die Fragen von euch werden wir dann im Podcast eingehen. Bitte beantwortet nicht die Fragen der anderen Personen. Das ist die Fragen für uns, für den Podcast.
Ja.
Wenn ihr Fragen in die Community habt, könnt ihr das einfach sehr, sehr gerne machen, indem ihr im Community-Bereich Fragen an die Community stellt.
Genau. Und dann haben wir doch mal die erste Frage von Wiesel oder Weisel. Der fragt, ich spiele selbst seit Jahren Brawl, aber es fällt mir extrem schwer, neue Leute dafür zu finden, weil die meisten bei dem Thema nur abblocken und es nicht mehr versuchen, etwas Gutes daran zu finden. Deswegen meine Frage, wie würdet ihr andere Magic-Spieler von Brawl überzeugen, wenn es euer absolutes Lieblingsformat wäre? Genau, also Brawl, muss man ganz kurz sagen, ist das, kriege ich es noch zusammen, das Commander-Format, was aber nur Karten legal hat, die momentan im Standard sind, ne?
Yes.
Genau. Und was halt auch dementsprechend rotiert. Und ich glaube, man spielt nur mit 80 Karten anstatt mit 60 Karten, das ist aber Singleton,
ne? Nee, es sind 60-Karten-Decks.
Ach so, es sind 60-Karten-Decks, okay. Ja, wie würde man denn Leute überzeugen von Brawl? Oder wie würdest du anfangen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich finde Brawl ein ziemlich doofes Konzept. Also versuche mich gerade reinzufinden, irgendwie nichts Negatives über das Format zu sagen, weil ich finde das Format nicht gut. Und das Format ist, also wenn, dann spiele ich Commander, dann habe ich die Decks forever. Mhm. Oder ich spiele halt Standard und dann spiele ich meistens auf Arena. Und die Paper-Karten dafür zu holen, Brawl zu spielen, finde ich irgendwie, es ist schwierig, weil Standard ist selber schon ein sehr teures Format. Das glaubt mir zwar niemand, wenn ich das sage, aber es ist ein sehr teures Format. Und wenn ich dann noch Brawl dabei setze, was ja teilweise dann Karten dann, die dann in Brawl gut sind, aber nicht im Standard, und wenn die rausrotieren, nicht mehr im Commander gut sind, ich weiß nicht, ob man dafür schafft, Leute zu irgendwie zu motivieren. Dann vielleicht 60 Karten-Deck spielen. Ansonsten kann ich da leider Gottes echt keinen guten Rat geben, weil das Format für mich halt wirklich gar nichts gibt. Also, ich liebe Magic, ich liebe ganz viele Formate. Ich habe ein Standard-Deck, ich habe ein Modern-Deck, ich habe ein Pioneer-Deck, ich habe offenweise Legacy-Deck, ich habe ein Commander-Deck, ich habe so viel. Aber Brawl gibt mir halt genau gar nichts. Deswegen, selbst wenn ich mich versuche, da reinzufinden, um Tipps zu geben, was an Brawl gut ist, schaffe ich es leider nicht. Tut mir leid. Tut mir echt leid.
Ja, ich finde es, also, ein paar positive Punkte, die ich an Brawl sehen würde. Es ist halt eben spannend, weil immer neu. Du hast halt nicht diese abgetrampelten Pfade in Commander, wo du halt weißt, hey, wenn du ein Sacrifice-Deck spielst, dann gibt es diese drei Payoffs, die besten Enabler. Und du verfällst halt, glaube ich, sehr schnell in so ein Cookie-Cutter-Schema, wo du dann, dadurch, dass du nur limitiert bist auf nur begrenzte Karten, ein bisschen kreativ sein musst. Und es bleibt halt, ich habe mal das Argument gehört, dass es relativ günstig ist, dadurch, dass halt du selbst die Karten nur nutzen musst, die du halt in Standard hast, und da musst du halt kreativ werden und teilweise mit Draft Removal oder sowas ähnliches arbeiten. Und das sind so ein paar Appeale, die ich schon irgendwo sehe, wo ich auch nachvollziehen kann, wie in jemand wirklich investiert ist in Brawl, dass das eben jemand positiv sehen könnte. Da jemanden von zu überzeugen, ist schwieriger, weil ich würde dir zustimmen, es ist vielleicht ein gesundes Format, es ist vielleicht ein gutes Format, es ist vielleicht ein, ja, wenn man es spielen würde, auch ein spaßiges Format. Aber die Frage ist, was macht Brawl zum Beispiel besser als ein Commander? Was macht's besser als ein Standard? Was macht's besser als ein Pioneer? Je nachdem, wie du es halt vergleichst. Und das ist halt so ein bisschen, da ist, glaube ich, die Abgrenzung nicht so groß zum Commander, als dass man Leute wirklich davon überzeugen könnte, da wirklich zu investieren und zu sagen, hey, ich baue mir jetzt ein Deck, ich nehme mir die Zeit, mir da eine Strategie zu überlegen, hole mir die Karten dafür. Und es gibt ja auch keine Precons mehr, die gab's ja nur einmal und das war's dann. Und das macht's halt alles so ein bisschen schwierig. Aber wenn du eine Commander-Gruppe hast oder Leute hast, mit denen du allgemein Magic spielst, dann würde ich das im Endeffekt so ein bisschen aufsetzen als so eine einmalige, lass uns das doch mal machen, wenn gerade vielleicht ein paar Beschwerden kommen, dass man ja immer irgendwie dasselbe spielt. Ich weiß nicht, in welchen anderen Formaten man das. Also ich würde es jetzt in der Commander-Gruppe irgendwie ansiedeln, wo man sagt, hey, wir spielen irgendwie immer Commander. Lass uns doch mal einen Tag machen, wo wir so ein bisschen crazy einfach mal ein Brawl-Deck spielen oder auch mal irgendwie Oathkeeper oder andere Commander-Varianten. Einfach nur ein bisschen ja das zu beleben. Und ich würde fast sagen, wenn die Playgroup ein bisschen offen ist, kann man da, glaube ich, schon mal so die ein oder andere Brawl-Runde mit unterkriegen. Mhm. Und vielleicht erkennt man ja sowieso, dass es auch dann doch mehr Spaß macht, als man erst gedacht hat. Also, aber sehr spannend generell, Leute zu überzeugen, in welche Formate zu gehen. Ja, das ist immer schwierig, kann ich euch aus Erfahrung sagen. Dann gibt es noch eine Frage von Kri. Dort wird gefragt, wie sortiert ihr eure Magic Collection? Binder nach Farben, Binder nach Format? Welche Produkte verwendet ihr? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in ähnlicher Variante schon mal vor langer, langer Zeit beantwortet. Aber hat sich da was für dich geändert? Beziehungsweise, wie sortierst du denn überhaupt?
Also, wir hatten sogar eine ganze Folge dazu gewidmet. Und zwar ungefähr genau vor einem Jahr.
Ja.
In Richtung Weihnachtsfolgen.
Stimmt.
Tatsächlich ist es für mich relativ easy. Ich habe Ultimate Guard Binder, die Zipfolio Quadros, für verschiedene Farben. Mhm. Also ich habe in jedem Ordner ungefähr zwei Farben drin, maximal drei, je nach Farbe. Ich habe nicht so viele Grün. Und naja, ansonsten habe ich von Dragon Shield die ich weiß gar nicht, wie sie heißen, ehrlich gesagt. Mhm. Diese auch Binder, auch mit Zipfolio, mit Zipper drumherum. Mhm. Und da habe ich die Reserved-Karten von mir drin, die ich nicht spiele oder nicht brauche. Und ansonsten sind's halt in Decks oder liegen auf den Card Market Ordnern und so weiter. Und ja, da hat sich nicht viel geändert. Das sind immer noch diese zwei Arten von Ordnern und ja, die sind bunt gemischt.
Ich hab grundsätzlich, glaube ich, drei verschiedene Arten von Ordner, die ich verwende. Ich habe zum einen einen uralten, aus meiner Yu-Gi-Oh!-Zeit noch stammenden Ultra Pro-Binder, der so fest ein paar Seiten einfach nur drin hat. Mhm. Da sind alle meine Karten drin, die ich gerade auf Card Market verkaufe. Dann habe ich einen Ring-Binder mit diesen typischen Seiten, die man auch noch dazu kaufen kann. Da sind alle Karten drin, die ich nur einmal habe oder die halt für Commander sind oder die ich aus anderen Gründen sammel. Da sind auch zum Beispiel so ein paar Proxys drin von ein paar Proxy-Artists, die ich mir halt geholt habe. Und im Endeffekt brauche ich die auch nur für Commander oder wenn ich sie halt irgendwie mal zeigen will oder so. Da habe ich auch mittlerweile zwei Ringbinder zu. Also da musste ich mal aufstocken, weil der dann doch irgendwann voll wurde. Und dann habe ich wie du auch Quadros für alle Formate, die Playsets beinhalten. Das ist bei mir halt eben Modern. Großer, großer Teil eben Pioneer, aber auch ein paar Pauper-Karten zum Beispiel. Und das sind so üblicherweise die Binder. Ich glaube, davon habe ich drei oder vier Stück mittlerweile. Da gehe ich halt immer hin, wenn es halt wirklich ins Deckbau geht und so dieses typische, okay, nee, da habe ich doch noch ein Playset von irgendwo rumfliegen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt in Sofia habe ich mir Modern Burn nochmal zusammengestellt und alle Karten habe ich da quasi in Playset aufgereiht, auf ein paar Seiten hintereinander. Und da kommen die quasi raus, kommen direkt in Decksleeves und werden dann gespielt. Der Rest, Bulk und sowas, entweder in quasi Kisten, die, wo sie noch sortiert werden müssen, oder halt in weiße Paketkisten für halt Commons und Uncommons und so einen ganzen Kram, den ich halt nicht plane zu spielen. Dann noch eine letzte Frage von Mr. Brutalo. Der fragt, wenn ihr ein eigenes Kartenspiel rausbringen würdet, wie würdet ihr dabei vorgehen? Ich habe nämlich selbst eine Idee für ein Spiel, habe aber keine Ahnung, wie ich es auf den Markt bringen soll. Auf Booster Packs würde ich gerne verzichten. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Hast du schon mal drüber nachgedacht, ein eigenes Spiel zu designen und ein eigenes Kartenspiel?
Never ever. Was daran liegt, dass ich ein ziemlicher Realist bin und von sagen wir 50.000 Kartenspielen, die jedes Jahr neu entwickelt werden, überlebt immer noch keins.
Ja.
Und das ist halt leider einfach der Punkt, an dem Fakt, an dem wir leben müssen. Das ist, klingt immer fies, wenn ich sage, aber verschwendete Lebenszeit. Ja. Weil für manche Leute klappt es ja. Es gibt ja gerade im Brettspiel gibt es das besser. Da kann man wirklich neue Sachen lernen. Man kann neue Spielesachen machen. Flügelschlag ist ein gutes Beispiel,
ja,
wo eine Person einfach gesagt hat, hey, ich mache einfach mal ein Spiel und es ist großartig geworden. Aber gerade bei Kartenspielen, gerade Trading Card Games, der Markt ist so hart übersättigt mit irgendwelchen anderen Sachen. Und selbst wenn, müsst ihr halt gegen die Tier 2, also Digimon und One Piece und sowas ankämpfen, wenn ihr euch nicht mit dem Tier 1 anlegt, was dann halt einfach Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und Flesh and Blood sind.
Ja.
Und das finde ich schwierig, deswegen habe ich, also ich habe, natürlich denkt man darüber nach, aber ich bin dann sehr schnell zum Schluss gekommen, weil ich kann meine Zeit ein bisschen besser rausbauen.
Ja.
Wenn man auf Booster verzichtet, habe ich den Tipp, es gibt sogenannte Living Card Games. Mhm. Gerade das Herr der Ringe Living Card Game oder das Arkham Horror Living Card Game sind da ganz gute Beispiele, kann man nachgoogeln. Dort ist es auch so, dass da keine Booster Packs wirklich sind, sondern eigentlich richtige Erweiterungen. Ja, ansonsten, wie gesagt, bin ich bei Kartenspielen sehr, sehr kritisch bei neuen Sachen und das aus gutem Grund.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, ich glaube, es ist so ein bisschen, also, ich glaube, als spaßiges Gedankenexperiment mal so ein Spiel zu entwerfen oder sich im Kopf irgendwie zu überlegen, wie könnte man so ein Spiel bauen? Ich habe das sehr viel mit Rollenspielen gehabt, also gerade mit so nicht nur Pen and Paper, sondern auch eben halt Videospielen. Wie wäre da Ressourcensystem? Wie würde man upleveln und so weiter? Und ne, was würde man jagen? Und solche Sachen, das hat man, glaube ich, ständig mal. Und gerade bei Kartenspielen, ich glaube, da gibt's halt so ein paar Vorfaktoren, die man irgendwie sagen muss. Also redet man wirklich von Trading Card Games? Redet man von Brettspielartigen Card Games, wie halt eben Flügelschlag oder Living Card Games, was mit Erweiterung funktioniert? Und da kann man schon, also viele dieser Brettspiel und Living Card Games haben ja auch viele Elemente von Magic oder anderen Trading Card Games auch mit drin, im Sinne von, ich muss da zum Beispiel an Munchkin denken, die ja auch Special Cards und sowas bei Conventions und sowas zum Sammeln rausgeben. Oder ich glaube, Flügelschlag ist auch so gesehen einfach nur quasi so eine Value Engine, die man sich über nach und nach baut. Es gibt noch Dominion, was eigentlich quasi ein Draft ist. So. Und so gibt's halt sehr viele Elemente, die man halt irgendwie in Magic hat, die man dann irgendwie umbauen möchte. Und wenn man wirklich so ein eigenes Kartenspiel designen möchte, ich glaube, ich würde da anfangen. Ich würde wirklich sagen, was sind Elemente an Magic, die mir Spaß machen? Und wie kann ich sie so umändern, dass es interessant ist? Weil es bringt einfach nicht Magic zu kopieren und dann machst du 7 Farben und dann machst du aber nicht Länder als Ressourcen, sondern Mana-Steine oder sonst irgendwas.
Hearthstone hat's geschafft.
Genau, Hearthstone hat's geschafft, aber da ist auch das Konzept mit Online sehr viel größer. Und ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Gedankenexperiment. Ich fände es fast schon spannender, wenn du deine Idee mal ausformulieren möchtest, dass wir diesmal beantworten, ob wir Bock hätten, so ein Spiel zu spielen. Ganz realistisch mal gesagt. Nicht, dass wir unbedingt die Target Audience sein müssen, weil eine Erfahrung, die du auch gemacht hast, weil die wir beide auch gemacht haben, ist so, wenn man in einem Kartenspiel richtig tief drin ist, ist es schwierig, nochmal sich ganz tief reinzuarbeiten in ein weiteres. Und dementsprechend können wir auf jeden Fall mal unsere Gedanken dazu sharen. Und wenn ihr an dieser Stelle auch eure Frage beantwortet haben könnt, dann schaut doch mal im Discord vorbei, im Ask Us Anything Thread, und schreibt da einfach mal eure Karten rein. Bitte nur eine Frage pro Person. Und da sind wir auch schon am Ende
Nicht pro Person, pro Post.
Pro Post, genau.
Ihr könnt auch mehrere Fragen stellen, aber dann macht bitte mehrere Posts raus, das können wir dann nach und nach abarbeiten.
Genau.
Und mach die dann nicht direkt aufeinanderfolgend, weil dann werden wir es auch nicht direkt aufeinanderfolgend beantworten.
Genau, genau. Da absolut richtig. Nicht pro Person, sondern pro Post, so dass wir es halt adäquat übersichtlich halten können. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon das Ende dieser Folge 170 oder so von Radio Ravnica. Vielen, vielen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, da namentlich zu erwähnen, der Generalgötterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen Dank auch an alle Patreons, die uns monatlich supporten an dieser Stelle. Und wenn ihr genannt werden wollt, schaut vorbei bei patreon.com/gamery, wenn ihr uns da auch supporten wollt. Auch ein herzlichen Dankeschön an dich, Marc, für eine weitere Folge Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.